Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Das Licht Amerikas. Quito ist die höchstgelegene Hauptstadt der Welt. Eine Sendung von Thomas Becker.
Punkt 10 Uhr, Montagmorgens auf der Plaza Grande. Der größte Platz in der Altstadt von Quito ist zum Bersten voll. Hunderte Menschen aus ganz Ecuador drängen sich zwischen Kathedrale und Präsidentenpalast. Die Nationalgarde tritt auf mit Militärkapelle und Reiterstaffel. Die Soldaten tragen Uniformen der Befreiungskriege. Knallbunt, fast verspielt, mit turmhohem blauem Chaco-Hut, auf dem Handteller groß das goldene Wappen Ecuadors prangt. Dazu blauer Frack und blütenweiße Hose. Cambio de Guardias, der Wachwechsel der Nationalgarde, ist jeden Montagmorgen eine Mischung aus nationaler Folklore und Großdemonstration.
Mango, Mango, Mango!
Nach der Schlacht am Vulkanberg Pichincha, oberhalb der Stadt, wurde Quito 1822 unabhängig von der spanischen Kolonialherrschaft. Seitdem gilt der Freiheitskampf als leuchtendes Beispiel für ganz Südamerika. Und Quito trägt seither den Beinamen Luz de America, das Licht Amerikas. Noch heute wird der Freiheitshelden der Einheit, Grenadiere von Tarqui, gedacht.
Capitán Abdón Calderón, héroe de la batalla de Pichincha de 1822.
Diese Tradition gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Die Regierung nutzt die Wachablösung, um an die Helden der Befreiungskriege zu erinnern. Die Soldaten haben sich geopfert, um unser Land zu befreien.
Sagt Jorge Alava, der mit einigen Unterstützern aus der Provinz nach Quito gekommen ist.
Die Grenadiere von Tarqui, die hier marschieren, sind berühmt geworden durch ihren Kampf gegen die spanische Krone. Wir verdanken ihnen die Unabhängigkeit unseres Landes. Heutzutage sind sie die Leibwache des Präsidenten.
Der nimmt die Wachablösung immer persönlich ab. Mit Sprechchören oder Pfeifkonzerten buhlen einige im Publikum um seine Aufmerksamkeit. Sie klagen ihm ihr persönliches Leid auf großen Plakaten und hoffen auf seine Hilfe, wenn sie sich von der Verwaltung ungerecht behandelt fühlen. Jorge Alava ist aus einem anderen Grund hier. Aus der riesigen Menge heraus will er den Präsidenten auf seine politischen Ambitionen aufmerksam machen. Der stattliche Mit-50er trägt selbstbewusst einen riesigen Panama-Hut. Sein Bauch wölbt sich wie eine Tonne hervor. Mit entschlossener Miene bietet er sich als neuer Landwirtschaftsminister an.
Wir exportieren Kaffee, Kakao und Bananen in die ganze Welt. Ich setze mich dafür ein, dass wir noch erfolgreicher werden, produktiver. Und die Bauern müssen mehr Geld bekommen. Der Präsident hat keinen guten Berater. Das will ich nun ändern. Ecuadors Chance ist die Landwirtschaft, unser riesiges Angebot an biologisch produzierten exotischen Früchten.
Und er hat lautstarke Unterstützung von zu Hause mitgebracht, die ihm Gehör verschaffen soll.
Wir sind Bauern. Wir brauchen einen guten Mann als Minister, wie Jorge Alava. Er ist Profi und hat Erfahrung. Und die Lebensmittelpreise müssen sinken. Wir brauchen den Wechsel. Wir brauchen moderne Maschinen. Heute stehen wir hier, um die Kandidatur von Jorge als Landwirtschaftsminister zu unterstützen. Wir brauchen endlich den Wechsel. Aber der Präsident hört uns nicht zu.
Rund ein Drittel der Fläche Ecuadors wird landwirtschaftlich genutzt. Neben Erdöl sind Agrarprodukte die wichtigste Einnahmequelle des kleinen Landes am Äquator. Ecuador ist weltweit größter Exporteur von Bananen. Erfolgreich auch mit dem Verkauf von Fisch und Fischprodukten, Schnittblumen und dem weltberühmten Kakao. 75% der Weltproduktion des Spitzenkakaos Fino Aroma kommen aus Ecuador.
Morgens ist es kalt in den Straßen Quitos und es stinkt. Es sind einfach zu viele Autos unterwegs in den schmalen Gassen der 2-Millionen-Stadt. Die Straßen im Zentrum sind hunderte Jahre alt und wurden für die Pferde der spanischen Conquistadores geplant. Zudem ist die Luft hier oben sehr dünn. Quito liegt 3000 Meter über dem Meeresspiegel und ist damit die höchstgelegene Hauptstadt der Welt. Und es regnet oft. Die Stadt macht fast täglich 3 Jahreszeiten durch. Morgens kalt, dass man eine Jacke benötigt, mittags sonnig warm und abends Regen. Wie gut, wenn ein Schokoladencafé zum Unterstellen in der Nähe ist. Unscheinbar und kühl von außen, innen warm mit cremefarbenen Korbmöbeln und bunten Fotos von der sonnenverwöhnten Pazifikküste. Andrea und Cristina arbeiten in der Nähe und sind regelmäßige Gäste im Café República de Cacao.
Wir Ecuadorianer lieben quasi von Geburt an Kakao und Schokolade. Unser Kakao ist einmalig auf der Welt. Er hat ein ganz besonderes Aroma und einen intensiven Geschmack. Das gibt es auf der Welt nicht ein zweites Mal. Und deshalb gefällt er auch den Besuchern so gut.
Das Café liegt nur 2 Minuten entfernt von Präsidentenpalast und Kathedrale im Zentrum der Altstadt. Diese gehört seit 40 Jahren zum Weltkulturerbe der UNESCO. Quito war die erste Stadt, die diesen Ehrentitel 1978 verliehen bekam. Trotz unzähliger Erdbeben und Vulkanausbrüche hat sie das am besten erhaltene historische Zentrum Lateinamerikas mit unzähligen Klöstern und Kirchen, viele im Stil der Barockschule von Quito. In ihr verschmelzen spanische und maurische mit der landestypischen indigenen Kunst. Die Kreuzigungsszenen sind leidender, die Wunden blutiger. Man vermutet einen Zusammenhang zwischen der Unterdrückung während der spanischen Besatzung und dem Leiden, das in den Gesichtern der Heiligen zu sehen ist. Das Café República de Cacao verkauft auch eine weitere ecuadorianische Besonderheit. Die weltberühmten Panama-Hüte, die eigentlich Ecuador-Hüte heißen müssten, erzählt Cristina.
Die Geschichte der Paja Toquilla ist ein bisschen kompliziert. Paja Toquilla nennt man den Panama-Hut hier, wie die Palme, aus der er geflochten wird. Die Arbeiter am Panama-Kanal Anfang des 20. Jahrhunderts haben ihn getragen. Deshalb denkt alle Welt, er kommt von dort. Aber er stammt ursprünglich von hier. Jeder echte Panama-Hut kommt aus dem Ort Monte Cristi in Ecuador.
Der 28-jährige William arbeitet seit 2 Jahren im Café. Die Zubereitung der beliebten heißen Schokolade sei erstaunlich einfach, sagt er.
Wir machen einen ganz speziellen Kakao. Das fängt schon bei den Tassen an. Die lassen wir extra anfertigen. Sie sind handgemacht aus Keramik und jede ist ein Einzelstück. Sie haben die Form einer geöffneten Kakaokapsel, der sogenannten Mazorca. In ihr wachsen die einzelnen Kakaobohnen. Jetzt lege ich ein Stück Schokolade in die Tasse, ungefähr fingerlang, mit 75% Kakaoanteil. Ich gebe die Milch hinzu und erhitze alles, damit es die richtige Konsistenz bekommt.
Schokolatiers aus aller Welt bestellen in Ecuador den Fino Aroma, eine der hochwertigsten Kakaosorten und das schon seit 150 Jahren. Viele Hacienda-Besitzer sind dadurch steinreich geworden. Deshalb heißt der Kakao in Ecuador Pepa de Oro, die goldene Bohne. Angebaut wird sie auf Meereshöhe, also 3000 Meter tiefer, unter der sengenden Sonne des Äquators. Und hier oben, in den kühlen Anden, wird sie zu feinster Schokolade, Pralinen und Desserts verarbeitet.
Fertig. So servieren wir die Schokolade unseren Kunden. Das ist praktisch, einfach und richtig lecker. Wir müssen nicht einmal Zucker dazugeben. Nur unsere Schokolade und die Milch, nicht mehr.
An einer Straßenecke etwas außerhalb des Zentrums bietet Maria die Spezialität der Anden für heiße Tage an. Das Helado de Paila. Eis, das mit der Hand in einer Kupferschüssel der Paila frisch geschlagen wird. Maria kommt aus Otavalo, 2 Stunden nördlich von Quito, eine Gegend, in der noch heute viele Indigenas leben. Sie machen rund 25% der ecuadorianischen Bevölkerung aus. Fast alle verbindet die gemeinsame Sprache, das Quechua, das auch die Inka sprachen. Maria trägt die traditionelle Kleidung ihres Stammes. Eine mit Blumenmustern, aufwendig bunt bestickte weiße Bluse und einen tiefschwarzen Rock. Maria stellt eine Pfanne auf, die sie vorher mit Eiswürfeln gefüllt hat. Hinein kommt nun eine bauchige Kupferschüssel.
In die Kupferschüssel gebe ich ein bisschen Fruchtsaft. Dann rühre ich alles so lange, bis die Masse zu Eis gefriert. Der Saft ist ganz natürlich, hat keine Farb- und auch keine Konservierungsstoffe.
Wichtig ist, dass die Schüssel aus Kupfer ist, denn es leitet die Kälte besonders gut. Maria stellt das Eis für jeden Kunden frisch her. Oft verwendet sie Sirup aus der Guanabana.
Das ist eine große Frucht, fast so groß wie eine Wassermelone, aber länglich und mit Stacheln. Ich schneide sie auf, entferne die schwarzen Kerne aus dem weißen Fruchtfleisch und püriere es. Dann gebe ich immer wieder abgekochtes Wasser hinzu. Schließlich wird es ein bisschen gesüßt. Dann kommt es in die Schüssel und sehen Sie, schon ist es fertig.
Maria arbeitet jeden Tag von 9 bis 17 Uhr, auch sonntags und an Feiertagen. Und wenn nötig, steht Maria auch schon mal 12 Stunden an ihrem Kupferkessel, erzählt die 45-Jährige freundlich. Falten in ihrem zimtfarbenen Gesicht hat sie nur vom Lachen. Die Kinder nimmt sie häufig mit an ihren Stand. Schließlich sollen sie einmal ihr kleines Geschäft übernehmen.
40 bis 50 Jahre gibt es diese Tradition schon. Ich mache das Eis allerdings erst seit 10 Jahren. Das ist eine gute Arbeit. Sie hilft uns ein bisschen, über die Runden zu kommen.
In Ecuador müssen viele Kinder zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Der Mindestlohn beträgt rund 400 Dollar und liegt damit im Mittelfeld in Lateinamerika. Nach Angaben der Vereinten Nationen liegt die Arbeitslosenquote seit Jahren unter 6%. Das ist die niedrigste Quote in der Region. Auch Johnny und Alex, zwei Brüder, müssen helfen, die Familie finanziell über Wasser zu halten. Jedes Wochenende fahren sie in die Altstadt von Quito.
Wir kommen ursprünglich aus der Provinz Cotopaxi, 5 Stunden von hier entfernt. In unserem kleinen Dorf finden wir keine Arbeit. Schwierig ist es für meinen kleinen Bruder. Ich kann ihn nicht allein zum Schuhputzen schicken, das ist zu gefährlich. Er ist noch minderjährig, also kümmere ich mich um ihn. Ihm könnte hier was zustoßen, er könnte an die falschen Leute geraten.
Ihre Arbeit nehmen die Brüder sehr ernst. Die beiden jungen Männer tragen fleckige Jacken und zerschlissene Hosen. Ihre eigenen Schuhe sind abgenutzt und ungepflegt. Für die Schuhe ihrer Kunden allerdings benutzen sie nur ausgewählte Cremes und Fette. Der ältere der beiden präsentiert stolz seine Schuhputzerkiste.
Wir haben spezielle Farbe und verschiedene Pulver. Die mischen wir an, um die perfekte Farbe für die Schuhe zu bekommen. Für jeden Kunden individuell. Am Ende geben wir noch eine Schutzschicht auf das Leder.
Die Bewohner von Quito sind ein buntes Gemisch. Zu den Indigenas und Mestizen, also Nachkommen von Spaniern, die sich mit Einheimischen gemischt haben, kommt das internationale Publikum einer Hauptstadt. In der Altstadt leben viele in den ursprünglichen Kolonialbauten. Hinter deren Fassaden, manchmal mit ausgeblichenen Familienwappen aus der Besatzungszeit, verbergen sich oft überraschend ruhige, blumenbestandene Hinterhöfe mit Springbrunnen. Das Leben außerhalb der aufwendig renovierten Altstadt mit ihren steinernen Balustraden, schmiedeeisernen Balkonen und barocken Säulengängen sei nicht ungefährlich, erzählt Alex.
Hier in der Altstadt ist alles friedlich und sicher, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Hier gibt es Polizei und es wird viel kontrolliert. Aber nicht weit von hier, auf der Straße des 24. Mai, auf der San Roque oder auch im Vergnügungsviertel der Roten Zone ist es gefährlich. Wenn du nicht aufpasst, wirst du ausgeraubt.
Die sogenannte Rote Zone, nördlich des Stadtzentrums, ist die Amüsier- und Ausgehmeile der Andenmetropole. Das Viertel ist, wie so vieles, benannt nach dem siegreichen General der Schlacht am Pichincha, Mariscal Sucre, dem Marschall Sucre. Jorge kommt gerade aus einer der vielen Tanzbars an der Plaza Foch, dem quirligen Zentrum des Viertels. Zwei kleine Straßen kreuzen sich hier. Bars gibt es an jeder Ecke. Er sorge sich nicht um seine Sicherheit, sagt der 28-Jährige.
Naja, jeder Ort hat so seine Probleme. Sicherlich verkaufen sie hier Drogen und es gibt auch schon mal Gewalt. Für mich allerdings ist es hier sehr sicher. Ich komme seit meinem 18. Geburtstag ins Viertel. Um ehrlich zu sein, war das damals das erste Besäufnis meines Lebens. Und das machen alle Jugendlichen in Quito so. Wenn sie volljährig werden, kommen sie zur Plaza Foch, lassen sich volllaufen und tanzen die ganze Nacht durch. Hier feiert ganz Quito. Erst vor 3 Wochen war ich hier mit meiner kleinen Schwester. Sie ist auch 18 geworden und wir haben Feste gefeiert.
Früher war La Mariscal ein Wohnviertel für gut betuchte Bürgerfamilien. Inzwischen sind viele Hotels und Kneipen in die ehemaligen Wohnhäuser gezogen. Eine bunte architektonische Mischung der letzten 120 Jahre. Häuser im Stil mexikanischer Haciendas, Neubauten mit Kuppeldach und Glasfront und solide Backsteinhäuser aus den 20er Jahren. Die Jugend tanzt sich in den kühlen Andennächten warm zu Reggaeton.
Reggaeton ist typisch Latino. Der Rhythmus vereint ganz Lateinamerika. Er ist eine Mischung aus vielen Richtungen, aus vielen Ländern unseres Kontinents. Dieser spezielle Stil, diese Musik vereint alle Latinos. Seit ungefähr 20 Jahren läuft er in jeder Bar in Lateinamerika. Der Text ist allerdings sehr frauenverachtend und sexistisch. Das gefällt mir gar nicht. Aber zum Rhythmus muss ich einfach mit den Mädels tanzen. Das geht gar nicht anders.
Rund 1000 Meter über der Plaza Foch und dem Viertel La Mariscal erhebt sich der Hausberg von Quito, der Pichincha. Die Stadt schmiegt sich an seinen Flanken hoch. Der Legende nach überlebten der Indianerhäuptling Quitumbe und seine Lebensgefährtin Lira auf dem Pichincha als einzige eine Sintflut. Nach Zurückweichen des Wassers wurden sie die Begründer des Stammes der Quitu am Fuße des Vulkanes.
Vom Stadtrand Quitos führt eine 2005 in Betrieb genommene Seilbahn, der Teleférico, weitere knapp 1000 Meter himmelwärts zur Ostseite des Pichincha. Ausflügler können von der Spitze des Pichincha die Aussicht auf die schneebedeckten Nachbarvulkane Cotopaxi, Cayambe und Antisana genießen und spazieren gehen. Obwohl das durchaus gefährlich ist, erzählen zwei erfahrene Wanderer während der Fahrt in der verglasten Kabine.
Es gibt hier viele lockere Steinfelder. Man muss die Natur respektieren. Vom Weg darfst du hier nicht abweichen. Aber viele Wanderer sagen sich, wir sind doch hier so nah an der Stadt, das ist alles kein Problem. Und danach müssen die Suchmannschaften ausrücken.
Einer der ersten und bekanntesten Besteiger aus Europa war Alexander von Humboldt. Auf seiner berühmten Ecuador-Reise nahm er 1802 verschiedene Messungen vor und untersuchte auch die Tierwelt zwischen den beiden Gipfelspitzen des Pichincha, die rund 5 Kilometer voneinander entfernt liegen.
4.696 Meter. Das ist die Höhe des Roku Pichincha. Er ist der kleinere von beiden. Wenn man Glück hat, sieht man Füchse und Bären. Es gibt hier oben auch Brillenbären, die werden bis 1,30 Meter groß. Schnee haben wir allerdings nie. Nur Vulkane wie der Cotopaxi tragen eine Schneekappe. Am Äquator ist es einfach zu warm. Da liegt die Schneegrenze erst bei 5000 Metern.
Quito war lange Zeit der wichtigste Handelsposten zwischen der Küstenebene mit ihren Salzvorkommen, dem Hochland mit Mais und Kartoffeln und dem Regenwald, aus dem neben Zimt auch Heilpflanzen kamen. Das könnte ein Grund gewesen sein, warum sich die Inka aus dem heutigen Peru das Gebiet um den Pichincha Ende des 15. Jahrhunderts einverleibten. Nur rund 60 Jahre später kamen die Spanier und löschten die Kultur der Inka aus.
Knapp 300 Jahre später wurden auch sie vertrieben. Die Batalla de Pichincha, die Schlacht von 1822, hat enorme Bedeutung für das ecuadorianische Selbstverständnis. Der Sieg war ein leuchtendes Vorbild für andere Unabhängigkeitsbestrebungen des Kontinents. Die Luz de América, das Licht Amerikas. Am Ende musste Spanien seine Kolonien in Südamerika verloren geben.
Von der Luz ist in der höchstgelegenen Hauptstadt der Welt an manchen Tagen nur noch wenig zu sehen. Der Smog und der unerträgliche Verkehr während der Hora Pico, wie die Rush Hour heißt, verdunkeln an manchen Tagen die Sonne über der Stadt. Fast 60 Kilometer erstreckt sich der Moloch vom trockenen Norden in den regenreichen Süden. Die Blechkarawane verbindet die wohlhabenden Viertel, die armen Viertel und das UNESCO-Welterbe in der Altstadt miteinander. Weit über dem Chaos, an der windigen Bergstation des Teleférico, warten schon die fliegenden Händler auf Kundschaft.
Ihr Haupthandelsgut? Kleine Flöten aus Ton und andere Andenfolklore für die Besucher aus Nordamerika und Europa. El Condor Pasa, eine Volksweise, die ursprünglich aus Peru stammt und die Simon und Garfunkel in den 70er Jahren weltberühmt gemacht haben. 1990 ist der Pichincha das vorerst letzte Mal ausgebrochen und bescherte Quito einen Ascheregen. 3 Tage lang war die Stadt bedeckt mit einer zentimeterdicken Staubschicht. Trotz der Gefahr lässt sich hier niemand aus der Ruhe bringen. An der sprichwörtlichen Gelassenheit der Ecuadorianer, die schon Alexander von Humboldt vor mehr als 200 Jahren beobachtete, hat sich nichts geändert.
Die Ecuadorianer sind seltsame und einmalige Wesen. Sie schlafen ganz ruhig mitten unter knisternden Vulkanen. Sie leben arm inmitten von unermesslichen Reichtümern und sie freuen sich über traurige Musik.
84 Vulkane gibt es in Ecuador. Einige davon sind aktiv. Sie sind Teil des pazifischen Feuerrings. Die Nazca-Platte schiebt sich ostwärts mit einer relativ großen Geschwindigkeit von 6 bis 8 Zentimetern pro Jahr unter die südamerikanische Platte. Entlädt sich die Spannung zwischen den Platten, bebt die Erde oder brechen Vulkane aus. Notfallübungen gäbe es trotz der permanenten Gefahr kaum, sagt Marcelo. Der 33-Jährige ist Englischlehrer an der Universität von Quito.
Ich mache mit meinen Schülern immer Witze. Ich frage, kennt ihr die Notfallmaßnahmen bei Vulkanausbrüchen? Nein, ich auch nicht. Also ab jetzt gilt unser Plan. Wenn die Wände wackeln und die Decke einstürzt, renne ich um mein Leben. Wer will, läuft mir nach. Die anderen können hier bleiben und abwarten, was passiert.
Gelassenheit und Gottvertrauen sind in Quito vereint. Wobei das Gottvertrauen ein Import aus Spanien ist. Mit den spanischen Soldaten kamen viele Missionare ins Land. Als Zeichen ihrer Macht ließen sie Kirchen und Klöster bauen. Der Jesuitenorden hat sich das wohl prächtigste Gotteshaus errichten lassen, die Iglesia de la Compañía de Jesús. Ihr Inneres ist mit maurischen Arabesken verziert und vollständig mit Blattgold verkleidet. Salomonische Säulen schrauben sich an der ornamentbeladenen Vulkansteinfassade empor. Der junge Pater Ronald ist Pfarrer im Gotteshaus.
Diese Kirche wurde im speziellen Stil des lateinamerikanischen Barocks angelegt. Sie ist zwischen 1605 und 1765 entstanden und wurde von wichtigen Künstlern der Escuela Quiteña gestaltet. Besonders schön sind die Fenster und die Bilder, die in den Pfeilern eingelassen sind. Viele indigene Künstler haben an der Kirche mitgearbeitet.
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts hat die Escuela Quiteña eine verschwenderische Mischung aus christlichen Idealen, barocker Pracht und indianischer Kunstfertigkeit hervorgebracht. Die Schönheit der Barockschule Quitos hat sich bis nach Peru verbreitet. Christus isst beispielsweise beim letzten Abendmahl Cuy, gebratenes Meerschweinchen, das traditionelle Essen der Anden. Auch werden Heilige oft mit dunklerer Haut und gedrungenen Körpern dargestellt. Und natürlich der verschwenderische Einsatz von Gold.
Das Gold für unsere Kirche stammt aus unterschiedlichen Minen. 2 davon im Süden des Landes sind heute noch in Betrieb, Portovelo und Zaruma. Und auch aus Barbacoas kam Gold. Das liegt heute in Kolumbien. Damals gehörte es noch zu dem von den Spaniern eingeführten Verwaltungsbezirk Real Audiencia de Quito. Unsere Kirche wirkt sehr prächtig, allerdings sind nur etwas mehr als 50 Kilo Gold verbaut worden. Man darf nicht vergessen, dass es jeweils nur eine hauchdünne Schicht ist, die auf die Holzwände und Gipsfiguren aufgetragen worden ist.
Der kunstvolle Bau steht im Widerspruch zu den Leiden, die die Indigenas in den Minen der Spanier ertragen mussten. Für einige scheint das noch heute im Vergleich zur Pracht der Kirche ein zu vernachlässigendes Übel zu sein.
Die Förderung des Goldes war kein großes soziales Problem. Die Jesuitenpater kannten ja die Eingeborenen, die das Gold für sie abbauten. Wir hatten in der Kolonialzeit in unseren Minen Gold im Überfluss. Es war kein Problem, es für die Dekoration der Kirchen und der anderen Kolonialbauten zu verwenden. Es war lediglich eine Frage des Geldes, ob man sich das leisten konnte, und nicht eine von Unterdrückung.
Das Gold hat vor allem die spanischen Eroberer reich gemacht. Heute, rund 500 Jahre nach der Eroberung Südamerikas, profitieren deren Nachkommen nur noch von der goldenen Bohne, von der Pepa de Oro. Der Kakao hat Ecuador von Mitte des 19. Jahrhunderts an zu Wohlstand verholfen. Obwohl inzwischen ein Alltagsprodukt, ist Kakao immer noch heiß begehrt. Wie im Café República de Cacao in der Altstadt von Quito.
Ich komme regelmäßig hierher. Der Kakao hat die beste Qualität weit und breit. Und es ist ein tolles Café, um sich mit Freunden zu treffen und zu unterhalten. Und außerdem sind die Produkte alle von ecuadorianischen Kleinbauern. So tun wir noch etwas Gutes, wenn wir hier Kakao trinken.
Bevor Andrea wieder ins Büro zurückkehrt, hat William noch einen speziellen Tipp für sie. Die heiße Schokolade wird in Quito nämlich auf eine ganz besondere Art getrunken.
Das ist typisch für uns in den Bergen. In kalten Nächten geben wir in die heiße Schokolade noch ein Stück Käse. Wir lassen den typischen Criollo, das ist ein salziger Weichkäse, so ähnlich wie Mozzarella, einsinken und schmelzen. So trinkt man hier die Schokolade, wenigstens bei uns hier oben in den Bergen.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal das Licht Amerikas. Quito ist die höchstgelegene Hauptstadt der Welt. Eine Sendung von Thomas Becker. Es sprachen Sonja Schilowitzki, Peter Bieringer, Michael Hafke und andere. Technik Jonas Lasse Teichmann. Regie Doris Jankowski. Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.